Also, Melchisedek, diese geheimnisvolle Person, segnet und erquickt den Abraham, ein Bild von unserem Herrn Jesus, der auch für uns betet, auch zur rechten Zeit kommt, um uns zu präparieren. Ich habe ganz vergessen, hier die Folie anzumachen, aber die meisten haben das ja auch auf den Blättern. Aber ich denke, Melchisedek ist zusätzlich auch noch ein Vorbild, ein ganz praktisches Vorbild für uns. Denn wir werden im Neuen Testament auch bezeichnet als Könige und Priester. 1. Petrus 2, Vers 9. Da haben wir auch diese zwei Bereiche. Luther würde sagen, die zwei Reiche. Als Könige in dieser Welt. Wir können uns nicht davor drücken. Wir haben unsere Aufgaben, aber wir sollen da auch Zeugen sein und als Priester unsere Aufgabe Gott gegenüber, ihn anzubeten, zu beten und auch fürbittend einzutreten für unsere Geschwister. Sind wir auch solche, die aufeinander Acht haben, so wie der Melchisedek hier zur rechten Zeit kommt, sich beeilt, um diesen müden, abgekämpften Abraham zu erquicken, ihm eine Hilfe zu sein, sind wir so füreinander da? Können wir einander ein Segen sein? Können wir mit Brot und Wein, in Anführungsstrichen natürlich, erquicken? Eben kam ein Bruder zu mir und bestellte mir einen Gruß von einem anderen Bruder aus dem Dipperland, den ich vor, glaube 35, 40 Jahren kennengelernt habe, und sagte mir, nachdem ich den viele Jahrzehnte nicht gesehen habe, er betet für dich. Ist das nicht eine Erquickung, so etwas zu hören? Aber das hat mich auf jeden Fall hier außerordentlich erfreut und gestärkt. Aber noch was. Können wir Gottes Größe vorstellen? Denn das ist ja das, was Melchisedek hier macht. Er segnet ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Also er versucht dem Abraham wirklich die richtige Perspektive für sein Leben zu geben. Gerade auch in Bezug auf das, was ihm bevorsteht, was er gar nicht ahnt, aber was auf ihn zukommen wird. Der König von Sodom. Sind wir in der Lage, sind wir selbst erfüllt von der Größe und Herrlichkeit unseres Herrn, dass wir auch anderen davon etwas weitergeben können? Und ich denke, da wird ein ganz großer Mangel in unserem Leben deutlich, weil wir selbst so wenig von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sind, dass wir kaum andere damit erquicken und stärken und ermutigen können. Das wünsche ich mir so sehr, dass mein Leben, dass unser Leben so von Christus erfüllt ist, dass es überfließt und dass wir so auch unsere Mitgeschwister durch unser Sein, durch unser Auftreten, durch unsere Worte und durch unsere Taten wirklich auf Gott, den Höchsten, hinlenken können, etwas von seiner Herrlichkeit weitergeben können. Können wir Gottes Reichtum und seine Machtfülle anderen bewusst machen? Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Ich wünsche sehr, dass wir das von Melchisedek lernen. Und welch eine Weisheit zeigt sich hier in diesem König von Salem, in Melchisedek. Wie geht er mit dem Abraham um? Vers 20, gepriesen wieder sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Ist das nicht interessant? Gott, der Höchste, der ist es gewesen, der dir den Sieg gegeben hat. Er hat dir die Feinde in deine Hand gegeben. Also er lobt nicht den Abraham, dass er so mutig war, so kräftig war, sondern ja, Gott ist derjenige, der ihm geholfen hat. Er hat deine Feinde in deine Hand gegeben. Also er nährt im Umgang mit Abraham nicht den Stolz oder die Möglichkeit, stolz zu werden, sondern er erinnert daran, dass aller Sieg in unserem Leben einzig und allein von Gott kommt. Und bei dieser Gelegenheit freue ich mich, auf eine Person in der Kirchengeschichte aufmerksam machen zu dürfen, der das wirklich so erlebt hat. George Whitefield, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, diese wunderschöne Biografie von Benedict Peters. Er war mit seinem Freund John Wesley, auch wenn sie theologisch teilweise oder über eine lange Zeit ziemlich getrennt waren, derjenige, der in England und in Amerika zu tausend, aber tausend das Evangelium verkündigt hat. Er war der große Erwecker, wenn man das so sagen darf. Gott hat den Mann unwahrscheinlich gebraucht, bis dahin, dass er unter freiem Himmel vor 60.000 bis 80.000 Menschen sprechen konnte im 18. Jahrhundert. Das ist einfach unvorstellbar, dieser Mann, dessen Stimme, das hat man ausgerechnet, Benjamin Franklin hat das getan, konnte man 1,7 Kilometer weit hören. Der muss ein unheimliches Organ gehabt haben. Aber nicht nur das, sondern der Mann war rhetorisch so brillant, dass die damaligen Schauspieldirektoren ihre Zöglinge geschickt haben in die Predigten von Whitfield. Die sollten vorne sitzen und sollten von dem Whitfield wenigstens lernen, vernünftig rhetorisch zu predigen, zu schauspielen, zu reden, die zu predigen. Ja, ja, und einer von diesen bekannten Schauspielern, der bekannte später uns sagte, wenn ich nur das Wort "Oh!" so aussprechen könnte wie Whitfield, ich würde 1.000 Euro dafür geben. Ne? Und wenn Whitfield Mesopotamien spricht, dann könnte er die Leute zum Weinen oder zum Lachen bringen. Also der Mann war wirklich so begabt, aber das Schöne ist, das war ein tief, tief demütiger Mann. Er kam mit 21 Jahren etwa zum Glauben, er hatte Theologie studiert, soll es heute auch noch geben, und trotzdem zum Glauben kommen. Und hatte einen ganz, ganz schweren Bekehrungskampf über Monate. Der ist fast körperlich daran kaputt gegangen, so drückte in seine Schuld und Sünde und suchte nach Vergebung. Das kennt man heute auch kaum noch. Und dann wurde er schon mit 22 Jahren nach seiner Bekehrung ein Evangelist, der in wenigen Monaten so populär wurde, das ist ganz unwahrscheinlich, in London. Die Menschen, die liefen zusammen. Die Kirchen hatten ihre Türen geschlossen. Er predigte dann erst am Friedhof und dann überall, wo freie Plätze waren. Das war unwahrscheinlich. Ein Biograf schreibt über ihn: Nie widerfuhr einer jungen Person innerhalb oder außerhalb der Kirche eine Popularität, welcher mit der verglichen werden könnte, die Whitfield entgegenschlug, als er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Und er selbst beschreibt in seinem Tagebuch, der war 23 Jahre alt: Die Wellen der Popularität begannen sehr hoch zu schlagen. Nach kurzer Zeit konnte ich nicht mehr wie üblich zu Fuß gehen, sondern musste mich in einer Kutsche von Ort zu Ort bewegen, um so den Hosianna-Rufen der Volksmenge zu entgehen. Ein 23-jähriger Mann. Sie wurden immer zudringlicher. Und hätte mein himmlischer Hoherpriester, Melchisedek, mich in seinem Erbarmen nicht bewahrt, dann hätte die Popularität mich zerstört. Ich flehte ihn an, er möge mich an der Hand nehmen und durch diesen Glutofen der Versuchung führen. Er erhörte mein Flehen und öffnete mir bald die Augen dafür, wie eitel alles Lob ist, das nicht von ihm kommt. Ist das nicht gewaltig, von einem jungen Mann so etwas zu lesen? Ein, zwei Jahre später, als er dann die Menschen verließ und allein sein wollte, war dann unterwegs nach den Staaten, schrieb in sein Tagebuch: Könnte ich mich doch nur immer in den rechten Proportionen sehen, dann hätte ich wenig Ursache, mich selbst zu erheben. Gott sei mir gesünder gnädig. Ich finde das so beispielhaft und so beschämend für uns, wenn wir hier sehen, wie ein junger Mann bei aller Begabung, bei allem Erfolg auf die Gnade Gottes angewiesen war und immer darum bat, dass er sich in den rechten Proportionen beurteilen könnte. Und ich glaube, das war der Grund, warum Gott diesen Mann auch so segnen konnte. Er ist sehr früh gestorben, mit 56 Jahren. Und eins seiner letzten Worte war: Lieber verbrennen als verrosten. Kann man sich auch gut merken. Wie gehen wir miteinander um? Stützen wir den Star-Kult unter Evangelikalen? Ich bin dankbar, dass hier wenig geklatscht wird. Letztens auf einer Konferenz, da wurde jeder Redner beklatscht anschließend, jeder Sänger und was nicht alle. Habe ich auch Verständnis für, ist ja auch nicht schlimm. Ist auch gut, wenn man sich irgendwie dankbar zeigt, aber eigentlich ist es doch schade. Und ich hoffe nicht, dass es dahin kommt, dass bald noch die Stoppuhr gezückt wird, um zu sehen, bei wem wird am längsten geklatscht. Das ist ja in der Politik üblich, oder? Wenn irgendwie Merkel oder bei einer neuen Wahl oder was weiß ich, der wird gestoppt, welcher von den Kandidaten kriegt den meisten Klatschbeifall. Soweit sind wir noch nicht bei uns, aber möge der Herr uns davor bewahren, sondern ich finde es so schön, dieser Umgang Melchisedeks mit Abraham. Gott ist es, der dir deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Ja, in gewissen Kreisen, da kommen ja schon die Evangelisten, so ähnlich wie Klitschko oder andere, werden dann wie die Gladiatoren eingeführt. Bevor sie den Boxring besteigen, dann dröhnen die Fanfaren, die Lichtorgeln, die sind am Flimmern und die Menge ist am Jaulen und so weiter. Denken wir hier an Whitfield: Wie eitel ist alles Lob, das nicht von Gott kommt. Ja, und dann zurück zum Text. ein kleiner Nachsatz, der aber so unheimlich bedeutend ist. Und darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen mit euch nachdenken. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Jetzt geht's ans Portemonnaie. Und ich möchte jetzt versuchen, mit wenigen Worten euch den Zehnten im Alten Testament vorzustellen. Wer sich dafür interessiert, das wird sehr schön und sehr ausführlich hier in diesem dicken Buch. Tatsächlich haben zwei Leute das gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde viel Freude daran haben, euch das zu erläutern. Er gab ihm den Zehnten von allen. Wie kommt der Abraham darauf, den Zehnten zu geben? Haben wir zum ersten Mal übrigens hier in der Bibel, dass der erwähnt wird. Und das ist ja auch ein guter Tipp beim Bibelstudium, wenn eine Sache oder ein Sachverhalt oder auch ein Begriff zum ersten Mal in der Bibel auftaucht, lässt sich oft da etwas, steckt da was drin, was vielleicht in diesem Begriff Gott sagen möchte. Aber es ist eine gute Hilfe beim Bibelstudium, weil diese Ersterwähnung oft die Bedeutung eines Begriffes und einer Sache wiedergibt. Also hier zum ersten Mal den Zehnten. In 1. Mose 22 finden wir zum ersten Mal das Wort Liebe in der Bibel. Oder in Kapitel 15 kommen wir noch drauf. Das Wort Glaube im Leben Abrahams finden wir wieder. Also hier finden wir den Zehnten vor der Gesetzgebung. Das hat also noch gar nichts mit dem Volk Israel zu tun oder von mit Gesetzen zu tun. Sondern hier sehen wir, wie der Abraham aus freien Stücken dem Melchisedek etwas gibt, was er überhaupt nicht gefordert hat. Es war eine Reaktion auf den Segen Melchisedeks, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Einige Kapitel später finden wir zum zweiten Mal einen Zehnten. Jetzt teste ich eure Bibelkenntnis. Wer gibt da den Zehnten? Oder wer verspricht, Gott den Zehnten zu geben? Das war ein Geschäftsmann. Richtig. Wenn du mir das und das und das und das gibst und mich Heil zurückbringst, Gesundheit, Wohlstand und so weiter gibst, dann will ich dir von allem den Zehnten geben. Sehr gut. Aber wie schön, dass wir bei der ersten Erwähnung von Zehnten doch in eine andere Situation haben. Was bekannte Abraham mit dieser Aktion, dass er dem Melchisedek den Zehnten gibt? Und wenn wir daran denken, dass wir in Hebräer gelesen haben, dass dieser Melchisedek ein Bild von unserem Herrn Jesus ist, von dem alles kommt, dem Himmel und Erde gehört, dann hat das, glaube ich, auch eine große Bedeutung für uns. Der König David, als er all die Materialien, all das Holz, all das Silber, Gold, Steine für den Bau des Tempels zusammengesammelt hat, er durfte ihn ja selbst nicht bauen, sondern konnte das nur seinem Sohn Salomo dann in die Hände geben. Da spricht er am Ende ein ganz ergreifendes Gebet in 1. Chroniker 29, Vers 14. Und da sagt er am Schluss, ja, im Grunde, Herr, ich kann dir doch gar nichts geben. Denn von dir kommt alles. Und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Also das, was wir dir geben, kommt doch im Grunde überhaupt nicht von uns. Sondern du hast es in unsere Hände gelegt. Es gehört uns nicht. Und ich glaube, das wird hier deutlich in Verbindung auch mit dem Zehnten. Der Zehnte ist die praktische Anerkennung der Herrschaft Gottes in unserem Leben. Und ich würde es so ausdrücken, sage niemals Herr Jesus, wenn du ihm nicht mindestens den Zehnten gibst. Zehnte, das ist ja die Mindestabgabe. Dem Herrn gehört ja alles, was wir haben. Im Neuen Testament finden wir den Zehnten überhaupt nicht mehr, soweit ich weiß. Aber hier in dieser Geschichte wird deutlich, dass Abraham den Melchisedek als Herrn anerkennt und ihm den Zehnten gibt und das darin auch zum Ausdruck bringt. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind nicht Besitzer, sondern Verwalter von dem, was der Herr uns anvertraut hat. Da gibt es hier in diesem schönen Buch noch eine nette Geschichte von John Wesley, ein Freund von Whitfield. Ich hoffe, ich finde sie. Nee, findest du nicht. Muss ich so erzählen. Wesley war unterwegs, dann kommt ganz aufgeregt einer seiner Mitarbeiter ihm nachgeritten und berichtet ihm, dass in der letzten Nacht oder wann sein Haus völlig abgebrannt ist, also das Haus von John Wesley. Und dann neigt der John Wesley kurz seinen Kopf, überlegt, und dann sagt er ihm, nein, das ist nicht das Haus von John Wesley, sondern das ist das Haus, das Gott gehört. Und ich habe jetzt eine Sorge weniger.
War seine Frau in dem Haus?
Seine Frau, die hatte sich vorher schon unter ihm getrennt. Ja, ja. Aber ich denke, das bedeutet es, ein Fremdling zu sein, ein Wanderer zu sein, in Zelten zu leben, dass das, ja, was Gott uns gibt, er schenkt uns das, wir dürfen auch davon für uns benutzen, aber immer daran denken, es gehört ihm. Und in Verantwortung vor ihm können wir das Geld und dürfen das Geld einsetzen. Aber dass wir damit auch Gott ehren und seine Herrschaft in unserem Leben anerkennen, das muss deutlich werden. Es geht jetzt nicht hier um den Zehnten, sondern unsere grundsätzliche Haltung zu dem, was Gott uns anvertraut hat. Jetzt mal ein Blick auf die Abgabegesetze, die später dem Volk Israel gegeben werden. Das finden wir dann in den fünf Büchern Mose, vor allem auch im vierten Buch Mose. Und ich erwähne die nur einfach, damit es nicht zu lange wird. Die Israeliten hatten den Zehnten von der Frucht des Erdbodens, das heißt Obst und Gemüse, und vom Rind und Kleinvieh zu geben. Also, der zehnte Teil von all dem, was wuchs und was an Nachwuchs kam, von Rind und Kleinvieh, wurde Gott gegeben. Das steht im 5. Mose 14, Vers 22 bis 23. Dann ist interessant, dass zusätzlich, also das musste jedes Jahr gegeben werden, zusätzlich alle drei Jahre wurde nochmal ein Zehnten abgegeben und der wurde nach Jerusalem gebracht. Der Zehnte von der Frucht des Erdbodens und Rind und Kleinvieh musste zum Tempel gebracht werden nach Jerusalem. Und der war bestimmt, damit die Leviten, das heißt die Diener damals in der Stiftshütte, im Heiligtum oder im Tempel, dass die auch leben konnten. Aber zusätzlich musste alle drei Jahre ein Zehnter gebracht werden, am Ende des Jahres, zwar zu deinen Toren, das heißt dort am Ort, wo man lebte, für den Levit, für den Fremdling, für die Waise und Witwe, das war eine Art Sozialfürsorge. Das steht in 5. Mose 14, Vers 28 und 29. Das wird auch das Heilige genannt, das, was Gott gehört, und das wir ihm zu geben haben. Also, der Zehnte einmal nach Jerusalem, für, würden wir heute sagen, das Werk des Herrn, für die Leviten, für die Diener und so weiter. Zusätzlich nochmal eine Abgabe alle drei Jahre, wiederum der Zehnte zusätzlich, dann für die Leute in unserer Umgebung, die Not hatten, haben Fremdling, Waise, Witwe, Sozialfürsorge. Dann die Leviten, also die Diener im Tempel, die mussten auch den Zehnten geben von dem, was sie kriegten, 4. Mose 18, für die Priester. Das heißt, die unter uns, die von den Gaben der Christen leben, die für den Herrn arbeiten, vollzeitig, wie wir so sagen, wenn die etwas bekommen, die sollen auch daran denken, dass sie von dem, ja, dass das auch von Gott kommt, dass Gott gehört, auch dann anderen weitergeben. Das ist so die praktische Anwendung, die ich da für mich rausziehe. Dann noch eine vierte Abgabe. Die Erstlinge von der Frucht des Erdbodens und von Vieh sollten auch noch zusätzlich zum Tempel gebracht werden. Das finden wir in 5. Mose 26, Vers 1 bis 11 beschrieben. Und dann konnten noch freiwillige Gaben gegeben werden. Alle Männer sollten dreimal im Jahr vor Gott erscheinen, und zwar nicht leer, sondern sollen auch noch etwas mitbringen. Und am Ende dieser Verordnung lesen wir, auf dass der Herr, dein Gott, dich segne in allem Werk deiner Hand, das du tust. Das heißt also, wenn wir verantwortlich mit unserem Geld umgehen, wenn wir deutlich machen, dass im Grunde Gott alles gehört, und wenn wir etwas davon weitergeben an andere, geben wir es Gott, dass Gott uns dann segnet in allem Werk unserer Hände. In Malachi 3, Vers 10, ich denke, die meisten von euch kennen diese ergreifende Szene, wo Gott sich beklagt über den Unglauben seines Volkes und wie er dort immer wieder Sie ermahnt, Kapitel 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Ist das nicht gewaltig? Ihr bittet, ihr fleht Gott praktisch darum, bitte stellt mich doch einmal auf die Probe und versucht es doch einmal. Und erkennt doch meine Herrschaft in eurem Leben an und macht deutlich, dass alles, was ihr habt, doch im Grunde aus der Hand Gottes kommt, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Warum haben wir in unseren Gemeinden heute so viele Probleme? So viel geistliche Armut, möchte ich mal sagen. Ich denke jetzt nicht in erster Linie an die materielle Not. Hängt das nicht vielleicht auch damit zusammen, dass wir nicht mehr die Herrschaft des Herrn Jesus, auch was materielle Dinge betrifft, in unserem Leben anerkennen? Ich habe mich sehr gefreut. Ich war Anfang des Jahres eingeladen, unten in Süddeutschland, in Bayreuth, zu einer Freizeit. Da wurde ich zum Schluss von einem jungen Bruder zum Bahnhof gebracht und der gab mir da einen Umschlag von sich privat für das Werk des Herrn, wie er sagte. Ja, ich sage immer, du bist jung verheiratet und so weiter, das muss doch nicht sein, ist doch nicht nötig und so. Und da erzählt er mir, dass seine Eltern ihn und seine Geschwister von klein auf erzogen haben, von jedem Taschengeld den Zehnten zurückzulegen, dass sie das einfach gelernt haben. Und dass er das zu einer Lebensgewohnheit gemacht hat. Und das ist jetzt hier der Zehnte, den ich dann weiterverwenden sollte irgendwo für. Das finde ich sehr schön. Erziehen wir auch unsere Kinder dazu, dass sie auch mit dem Wenigen, was sie haben, damit Gott ehren. Ist das bei uns auch selbstverständlich? Ich denke auch die jungen Leute, die knapp bei Kasse sind und jeden Euro rumdrehen, bevor sie nach McDonald's oder irgendwohin sich drei Burger Kings holen. Hamburger holen, Entschuldigung. Denkt ihr daran, dass das Wenige, was ihr habt, auch von Gott kommt und das ihn ehrt, indem ihr damit verantwortungsbewusst umgeht. Ja, so viel einmal zu dem Zehnten im Alten Testament. Ich hoffe, ich werde nicht missverstanden. Wir werden keine Sammlung hier, denke ich, oder keine Töpfe aufstellen, um Geld zu sammeln, sondern es geht darum, dass wir die Herrschaft des Herrn in unserem Leben dadurch anerkennen, dass wir Verwalter sind und nicht Besitzer sind. John MacArthur hat ein interessantes neues Buch, das heißt, im Deutschen ist es neu erschienen, mit dem Titel Sklave. Und er macht darin deutlich, dass im Neuen Testament, immer wenn Paulus sich vorstellt, Luther, Elberfelder und Schlachter übersetzt, Diener übersetzt. Paulus, Apostel, Diener, Jesu Christi oder so ähnlich. Im Wörtlichen müsste eigentlich übersetzt werden Sklave. Man hat das nicht getan, weil der Sklave, der Begriff so besetzt ist mit unguten Geschichten. Man denkt dann an Ketten und an Halbtote und was nicht alle. Aber er macht dann deutlich durch die Geschichte, und er hat sehr viele Geschichten untersucht, dass Sklaven im alten Rom oder auch in Griechenland gar nicht so dem Bild entsprachen, wie wir heute über Sklaven denken. Es hing ganz davon ab, welchen Herrn sie hatten. Wenn sie einen guten Herrn hatten, dann waren die besser dran als die Freien, die arm waren. Denn der Herr sorgte für sie. Sie brauchen sich keine Gedanken machen über Verpflegung, Unterkunft und dergleichen, sondern sie hatten einen Herrn, der gut war, und sie waren gerne Sklaven. Es gab Sklaven, die in hohen politischen Ämtern waren, die Rechtsanwälte, Ärzte waren, aber ihnen gehörte nichts, aber ihnen ging es gut. Und das ist doch wirklich ein schönes Bild, wenn wir daran denken, wir sind wirklich Sklaven eines guten Herrn. Er sorgt für uns, er hat es verheißen. Und wir dürfen ihm dienen, aber alles, was er uns in die Hände gibt, gehört nicht uns, sondern ihm. Ja, und wenn wir das verstanden haben, dann kann auch gerne der König von Sodom kommen. Abraham ist vorbereitet. Er wurde von Melchisedek auf Gott, den Höchsten, der in Himmel und Erde gehört, hingewiesen. Und der König von Sodom, der kommt ihm nicht entgegen mit Brot und Wein, um ihn zu segnen, sondern ganz im Gegenteil, um ihn in eine Falle zu stellen. Und dieses Angebot, schon sein Spruch, gib mir die Seelen, die habe kannst du haben, obwohl ihm ja überhaupt nicht zustand. Im Grunde war ja Abraham der Sieger. Was ist das überhaupt für ein Angebot, was der König von Sodom hier macht? Es ist die Sprache des Teufels. Und wenn wir die Versuchungsgeschichte des Herrn Jesus lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 4, da sehen wir, wie der Teufel ein Lügner und ein Dieb ist. Und da müssen wir uns vorstellen, der Teufel bietet dem Herrn Jesus, als er ihn auf den hohen Berg führt und ihm alle Reiche und alle Herrlichkeit der Welt zeigt, das bietet er ihm an und sagt ihm auch noch, das ist mir übergeben und ich gebe ihm das, wem ich will. Ich gebe dem all das, wen ich dazu aussuche. Ihm gehörte gar nichts von der Herrlichkeit, die er dem Herrn Jesus zeigte. Er bietet uns seine gestohlene Herrlichkeit und Macht an, wenn wir ihn anbeten. So ist der Teufel mit dem Herrn Jesus umgegangen auf diesem Berg. Und so ähnlich sehe ich auch die Szene hier mit dem König von Sodom. Er macht ihm ein Angebot, er lügt im Grunde, er betrügt. Und wie schön, dass der Abraham hier gelernt hat und dass er von Melchisedek präpariert wurde für diese Begegnung. Und das nenne ich die Prophylaxe Gottes. Er hebt seine Hand auf, Vers 22, ist ein wunderschöner Satz. Ich hoffe, ihr habt ihn alle unterschrieben. Und Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Was lernen wir daraus? Nach wem streckt er sich auf? Von wem will er was erwarten? Nur von Gott, dem Höchsten, nicht von dir, König von Sodom. Und er greift das, was Melchisedek ihm deutlich gemacht hat, auf und er kann Nein sagen. Er möchte allein von Gott abhängig sein und nicht von irgendeinem König. Und wenn wir dann an die Geschichte denken von heute Morgen, ja, wo der König von Ägypten, der Pharao damals, den Abraham reich beschenkt hat, mit Mächten, mit Knechten und mit Dienern und mit Geld und was weiß ich nicht alle, und er reich beladen aus Ägypten Souvenirs mitnimmt in sein Leben, was ihm hinterher zum Verhängnis wurde, da konnte Abraham nicht Nein sagen. Er konnte nicht sagen, von dir nehme ich nichts, ich hebe meine Hand auf zu Gott im Höchsten. Warum? Ja, weil er sich schuldig gemacht hatte. Er hatte keine moralische Kraft, Nein zu sagen. Aber hier, da konnte Abraham Nein sagen. Nichts von dir, keinen Faden, keinen Schuhriemen. Ich möchte frei sein von Verpflichtungen zu dir. Ich will keine Beziehung mit dir haben. Ein wunderschönes Zeug nicht. Nichts für mich. Er brauchte nicht mehr. Ihr habt in eurer Liedermappe ein Lied, was wir in unserer Gemeinde sehr, sehr gerne singen. Ich lese einfach mal vor. Du bist es, der uns erlöste, sein Leben für, ganz für uns gab. Du hast das Lammstab für Sünde. Heilig und rein bist du, Jesus. Heilig und rein bist du. Dann der Refrain. Du bist es, den wir erheben. Dir gilt erneut unser Lob. Bei dir ist Rettung und Gnade. Was braucht das Herz noch mehr? Was braucht unser Herz noch mehr? Du schickst den Geist, der uns leitet. Wahrheit und Trost finden wir. Hoffnung, Frieden, Vergebung, Ruhe in Sturm und Not. Bei dir ist Ruhe in Sturm und Not. Du bist es, den wir erheben. Und immer wieder dann, was braucht das Herz noch mehr? Herrlicher, mächtiger König, Gott, der das Ausschufen trägt, wir wollen uns vor dir beugen. Du liebst und segnest uns. Vater, du liebst und segnest uns. Du bist es, den wir erheben. Dir gilt erneut unser Lob. Bei dir ist Rettung und Gnade. Was braucht das Herz noch mehr? Das hätte der Abraham damals singen können. König von Sodom, von dir brauche ich überhaupt nichts. Mein Herz ist erfüllt, mein Leben erfüllt von Gott, dem Höchsten, der alles gegeben hat. Können wir das aufrichtig auch so sagen? Herz, was brauchst du noch mehr? Ich habe den Herrn. Mehr brauche ich nicht. Pack deine Sachen, König von Sodom. Nimm mit, kein Faden, kein Schuhriemen. Hudson Taylor, der bekannte China-Inland-Missionar, da liegt auch noch ein Buch von ihm zum Sonderangebot am Büchertisch, hat am Ende seines Lebens diesen wunderschönen Satz ausgesprochen, den ich bei jeder Gelegenheit gerne zitiere. Ich habe den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich hätte sorgen müssen. Ich wiederhole. Ich habe den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich hätte sorgen müssen. Für ihn war es ein Luxus, ein wunderschönes Leben, nicht viel zu haben. Und deswegen hatte er auch wenig Sorgen. Er vertraute seinem Herrn dass er für ihn sorgen wird. Und deswegen konnte dieser Hudson Taylor in China so vielen ein Segen sein. Ich denke, in den Augen von dem König von Sodom und auch von Lot, falls der das noch miterlebt hat, war Abraham ein Idiot. Wie kann man nur das alles ausschlagen, die ganze Beute hier, die wir erbeutet haben? Er wollte nichts davon. Aber dann kommt was Schönes am Ende. Da sagt Abraham, nichts für mich, nur was meine Kollegen verzehrt haben und das, meine Hausgeborenen verzehrt haben. Und das Teil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eskol, Mamre, die mögen ihr Teil nehmen. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, dass er seine Glaubenshaltung, nichts für mich, von denen nehme ich nichts an, nicht zu einem Gesetz macht für andere. Und das heißt für uns, sei in deinem Verhalten, auch was materielle Dinge betrifft, ein Vorbild, aber verlange nichts von deinen Kindern oder deinen Mitgeschwistern, was du persönlich im Glauben wagst. Römer 14, Vers 22, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst und vor Gott. Und das wünsche ich auch sehr, dass wir in dieser Haltung für uns selbst einen strengen Maßstab haben, aber in Bezug auf andere sehr großzügig sind und von ihnen nicht das verlangen, was wir für uns richtig halten. Welche Lektionen haben wir hier gelernt in diesem Kapitel? Ich hoffe, ich erinnere daran, unser Lebensziel bestimmt unser Lebensstil. Wir haben so ein bisschen darüber nachgedacht, wie echte geschwisterliche Liebe aussieht, dass wir schuldig sind, für unsere Mitgeschwister das Leben hinzulegen. Den Wert geistlicher Begegnungen und Segnungen sind wir einander zum Segen, auch wenn wir gleich in die Pause gehen, wenn wir heute Abend ein bisschen Zeit haben, wenn wir zu Besuch sind oder wo auch immer. Welcher Einfluss geht von uns aus? Können wir etwas von dem, was Gott uns gezeigt hat in seinem Wort, was er uns wert ist, anderen irgendwie auch weitergeben? Können wir segnen? Sind wir ein fröhlicher, freudiger Sklave eines guten Herrn, ein Verwalter, kein Besitzer? Und können wir andere durch unser Vorbild ermutigen, sodass wir keine Tyrannen über das Gewissen anderer werden? Das wünsche ich mir und uns allen.